Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Wernigerode Podcasts. Wir sind ja mitten im Sommer angekommen, auch zur Ausstrahlung dieser Episode befinden wir uns mitten im Sommer. Das Wetter ist hoffentlich schön. Sie haben schon Urlaub gehabt oder werden ihn noch haben und kommen hoffentlich auch in der Sommerzeit ein wenig zur Ruhe und zur Erholung, so soll es ja auch sein. Und heute geht es in meiner neuesten Folge auch ein Stück weit um einen Ort, an dem man auch zur Ruhe kommen kann, wenn man möchte. Man kann aber natürlich auch andere Dinge erleben, man kann auch in die Geschichte eintauchen, man kann auch Unruhe erleben und viele Menschen sehen. Man kann ganz viel machen und ganz viel auf sich wirken lassen und ich freue mich, dass wir heute insbesondere über das Schloss Wernigerode erneut sprechen mit einer anderen Gesprächspartnerin. Ich hatte ja in einer der Ausgaben auch schon Herrn Dr. Juranek hier zu Gast im Podcast und weiß rückblickend, dass diese Folge besonders oft angehört wurde. Also das Schloss Wernigerode interessiert die Menschen, nicht nur die Wernigeröderinnen und Wernigeröder, sondern natürlich auch die Touristen. Und deshalb freue ich mich, dass Katrin Tschikan heute bei mir zu Gast ist im kleinen Studio und über das Schloss mit mir unter anderem sprechen wird. Sie ist seit 2019 Kustodin am Schloss Wernigerode und deshalb die Einstiegsfrage an dich. Zum einen, hast du Lust auf den Podcast? Hast du das schon mal gemacht? Und was ist eine Kustodin? Ich weiß das, aber ich glaube, dass es noch viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die nicht wissen, was macht man da eigentlich? Was ist das? Also erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ein herzliches Willkommen oder miteinander zurück. Vielen Dank für die Einladung. Ja, habe ich Lust auf den Podcast? Ja, sonst hätte ich
es nicht machen.
Sonst würde ich es nicht machen, genau. Ja. Und ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, und was ist eine Kustodin? Das ist eine berechtigte Frage, die mir auch regelmäßig gestellt wird. Ja, am einfachsten oder runtergerissen sage ich immer, dass ich die wissenschaftlichen Sammlungen des Schlosses betreue. Im Grunde genommen ist das ein Begriff, ja, der sozusagen auch durchaus aus dem kirchlichen Bereich kommt, als man sozusagen die Kirchensammlungen betreut hat sozusagen und dann ja auf den musealen Bereich mit übertragen worden ist. Und ja, im weitesten Sinne darf ich mich sozusagen mit all den schönen Objekten befassen, die oben im Schloss sind. Vornehmlich ist es zurzeit vor allen Dingen, ja, wie soll ich sagen, dass sie sachgerecht gelagert werden, dass sie gut zugreifbar sind, damit sie dann wissenschaftlich nutzbar sind oder, wie wir es ja alle kennen und schätzen, ja, für Ausstellungen gut zur Verfügung stehen, eingebunden werden können. Also ein sehr breites und wirklich schönes Arbeitsfeld.
Wie schaffst du es, einen Überblick darüber zu bewahren?
Ich schaffe es nicht.
Das ist eine ehrliche Antwort. Ja, weil es zu viel ist, ne?
Es ist tatsächlich sehr viel und es kommt erfreulicherweise, das muss ich wirklich sagen, es kommt erfreulicherweise auch immer etwas hinzu, weil ich finde das deswegen toll, weil damit ist es ja keine abgeschlossene Sammlung, sondern Sammlungspolitik von Herrn Dr. Juranek, die ja auch schon im Gespräch gewesen ist, ist ja auch wirklich diesen Sammlungsbereich immer weiter zu erweitern. Und dann kommt hinzu, wir sind ja ein besonders schönes Museum, ein besonders breit aufgestelltes Museum. Ja. Das heißt, als Interieurmuseum haben wir eigentlich auch alle Sammlungssparten. Ja? Also wir sind jetzt eben nicht auf Gemälde spezialisiert oder nur auf Porzellan, sondern es gibt halt alle möglichen Objektgruppen. Und allein das, finde ich, zeigt ja, dass man an seine Grenzen kommt, weil man kann ja nicht Fachmann, Fachfrau für Grafik, für Porzellan, für Eisenkunstguss. Aber man kann sich in alles reinarbeiten, einen Überblick bekommen. Das ist das Ziel oder da bin ich, denke ich, auch gut dabei. Und dann hat man ja den Vorteil, dass man sich dann mit entsprechenden Fachleuten austauschen kann und lebenslanges Lernen nenne ich das mal.
Hast du, bevor wir gleich zur Vorstellung noch von dir kommen als Person, frage ich nochmal dazwischen, wenn du so schnell nicht antworten kannst, ist das auch nicht schlimm. Hast du ein Lieblingsobjekt oder mehrere Lieblingsobjekte auf Schloss Wernigerode, wenn du sagst, aus deinen vielen Dingen, die du dort kennst und für die du Verantwortung trägst und die du einzuordnen weißt und über die du sozusagen auch Buch und Analyse, gibt es da etwas, wo du sagst, also wenn ich einen Gegenstand oder zwei mit nach Hause nehmen dürfte, ja, darfst du nicht, wissen wir.
Herr Juranek weghören.
Ja, genau. Was wäre, hast du sowas, wo du sagst, das ist mein Lieblingsgegenstand oder hast du das nicht? Wäre auch okay.
Nee, ne? Also da muss ich wirklich sagen, das ist jetzt sehr verallgemeinernd, aber dann ist es das Schloss selbst, weil das Schloss ist ja die Klammer für alles. Und das ist wirklich so ein Wunderkasten und da ploppt auch immer irgendwie wieder etwas auf. Also ich würde das Gebäude als Gesamtheit mit allem, was drin ist,
Ja, ich bin ja auch immer wieder, liebe es ja auch immer wieder da oben zu sein, insbesondere jetzt auch die, habe ich auch immer mal wieder auch im Podcast gesagt, die Baumaßnahmen gehören zu meinen Lieblingsprojekten, weil sie einfach auch sichtbar sind und weil sie natürlich, weil das Schloss natürlich mit so vielen Besuchern, meistbesuchtestes Museum in Sachsen-Anhalt und so weiter, natürlich ganz wichtig für die Stadt Wernigerode ist. Hast du denn, also vielleicht anders gefragt, wenn du sagst, das Schloss Wernigerode, sehr gute Antwort, hast du einen Lieblingsplatz oder Ort im Schloss, wo du sagst, das finde ich ist ein,
ja,
ich meine jetzt die Apfelbaumterrasse zum Beispiel, die wir jetzt saniert haben, ja, die ist schon toll, ne?
Die ist sehr schön, so, ja. Ne? Also die ist tatsächlich sehr schön, aber wäre jetzt tatsächlich nicht mein
Lieblingsplatz. Ja, nee, ist klar. Ja.
nein, also ich persönlich finde bei den Außenanlagen wirklich die Weinterrassen unheimlich bezaubernd, weil sie sind erstmal allgemein auf dem vielbesuchten Schloss, in dem Fall muss ich sagen, eher leider, eher sozusagen eher immer etwas sträflich von den Touristen besucht. Also einfach eine Treppe mehr, die man gehen muss sozusagen.
Und auch nicht gleich so eingesehen, ne?
Nicht gleich so eingesehen, aber genau das macht, glaube ich, diesen Reiz des Ortes aus. Und ja, es ist halt einfach so verwunschen, wie man sich das vorstellt.
Find dieser
Blick
auch
zum Brocken. Die Kollegen pflegen da die Anlagen ganz toll mit. Es ist auch schon, es finde ich aber gut, es ist so ganz leicht verwildert, aber das, also nicht im positiven Sinne, romantisch.
Mit den Wasserspielen, ne?
Mit den Wasserspielen, genau. Ja. Und ich habe auch eine sehr, sehr tolle Erinnerung, Wandelkonzerte im Schloss. Mm. Die haben einmal auch auf diesen Weinterrassen stattgefunden.
So.
Das war im Sonnenuntergang und ich dachte, oh, ja,
sehr gut.
Besser geht's nicht, ja. Also das wäre außen. Und tatsächlich drin gibt es mehrere Orte, das ist auch ein bisschen jahreszeitlich bedingt, muss ich sagen. Aber ich finde tatsächlich, wenn man das Haupttreppenhaus bis ganz nach oben geht, also wo sozusagen die Haupttreppe aufhört, diese Stelle finde ich sehr schön, weil man von dort den Blick zum Brocken hat, aber gleichzeitig in den Innenhof. Und an sich ist dieses Treppenhaus ja aber auch so beeindruckend und weckt Bilder. Ich finde auch bei Gräfin Anna das Schreibzimmer von ihr sehr schön, diese Farbigkeit und auch da die Anlage. Ja, und dann gibt es noch so ein paar versteckte Ecken, wo sozusagen nicht jeder hin kann. Aber das wäre, also zurzeit kann man da leider aufgrund der Bauarbeit nicht hin, aber ich finde den Wasmusturm mit dieser kleinen Stube da oben ganz toll und da kann man sich richtig vorstellen, wie man sich zurückziehen kann und das ist so ein kleiner abgeschlossener Raum, den finde ich auch richtig toll. Aber wie gesagt, ansonsten ist
hat überall, man findet überall kleine Ecken, die schön sind. Ne? Mhm. Okay, dann vielen Dank für diesen Einblick und ich würde dich jetzt versuchen vorzustellen ein Stück weit. Du bist in Freiberg geboren und hast dann ein Studium der Kulturwissenschaften und der ästhetischen Praxis in Hildesheim und Bologna gemacht. Was ist ästhetische Praxis?
Ja, das klingt gut, ja. das ist sozusagen das Anhängsel dafür, dass wir auch einen praktischen Anteil im Studium hatten. Also das heißt, also wir haben tatsächlich selbst gemalt, gebildhauert, geschrieben sozusagen. Also
das ist
sozusagen die ästhetische Praxis.
Okay, dann warst du Projektkoordinatorin der Landesinitiative Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert von 2005 bis 2011 und dann Projektkoordinatorin der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen von 2011 bis 2015.
Ja.
Und bist dann ans Schloss Wernigerode gekommen, ab 16 für die Öffentlichkeitsarbeit warst du zuständig und bist sozusagen ab 2019 dann Kustodin auf dem Schloss oder der Schloss Wernigerode GmbH. Du hast ja gerade erklärt, was das bedeutet. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder und machst gerne Volleyball, Skilanglauf und Wandern.
Mhm.
Stimmt, ja?
Das stimmt, ja.
Sehr gut. Ja. Und ehrenamtlich bist du auch noch engagiert, nämlich Schriftführerin der Gesellschaft der Freunde des Schlosses e.V. Vielleicht sagst du ganz kurz, was ist die, also ich weiß es natürlich, aber für den Zuhörer interessant, Gesellschaft der Freunde des Schlosses, was ist das?
Ja, im Grunde ist es der, ich sag mal, Förderverein, der dem Schloss zugeordnet ist und sozusagen dort mit den Möglichkeiten, die ein Förderverein hat, das Schloss unterstützt auf unterschiedliche Art und Weise, aber ich sage jetzt mal, in den letzten Jahren war es eben vor allen Dingen durch finanzielle Unterstützung von Ankäufen, die wir hatten. Aber ich sage jetzt mal, der Verein ist ja auch so ein bisschen im Wandel oder beziehungsweise stellt sich breiter auf. Also es geht natürlich auch dann um das Thema Geselligkeit, also zusammenkommen, klar, sich austauschen sicher über das Lieblingsobjekt Schloss, was man hat. Und also sozusagen der Förderverein unterstützt das Schloss in seiner Arbeit auf unterschiedlichste Art und Weise. Und sozusagen als, wie soll ich sagen, als Gegengabe hat man damit natürlich einen engeren Draht zu dem, was im Schloss passiert. Also bekommt auch mal Informationen meinetwegen zu den Bauabläufen, die jetzt hier passieren, oder sehr geschätzt auch Führungen zu meinetwegen Sonderausstellungen, die stattfinden. Also man bekommt da sozusagen so einen besonderen Einblick in die Schlossarbeit.
Soll also auch bedeuten, der Förderverein kann immer neue Mitglieder gebrauchen. Und
sehr gerne. Also freuen wir uns auf jeden Fall.
In den Verein eintreten, ne?
Unbedingt. Ja. Also kann man sich gerne an mich wenden oder auch Tom Koch ist ja sozusagen der Vorsitzende des Vereins. Sehr gerne. Und das bringt ja auch immer wieder neue Blickweisen mit, weil auch das ist ja für das Schloss typisch, dass ganz viele Leute, oder wie soll ich sagen, ganz unterschiedliche Wünsche, Erwartungen, Projektionen auf so ein Schloss haben.
Hast du sehr gut sehr diplomatisch ausgedrückt. Du bist Mitglied im Lions Club Anna zu Stolberg-Wernigerode und Mitglied im Förderkreis Gleimhaus e.V. Habe ich was Wesentliches vergessen?
Nein, ich denke nicht. Also, wie soll ich sagen, es gibt noch andere Mitgliedschaften, aber das ist das, wo sozusagen das so größte Herzblut dranhängt. Und auch, genau, ja.
Okay, dann komme ich auch bei dir natürlich zu den 5 Einstiegsfragen, um dich ein wenig näher kennenzulernen und natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Welches Buch liest du gerade?
Ja, also zurzeit lese ich Christa Wolf, Der geteilte Himmel.
Ja.
Und
Worum ganz kurz?
Also ich sage jetzt mal ganz grob, geht es eigentlich um eine Liebesgeschichte, die aber natürlich sozusagen vor dem Hintergrund der politischen Situation der DDR-Zeit, also eben Anfang der 60er Jahre ist. Mhm. Und natürlich ist eigentlich dieses Politische das Interessantere da dran. Also es geht eben darum, dass dieses Paar, was in diesem Buch beschrieben wird, im Rückblick, also der Mann sozusagen des Paares, der tritt oder geht in die BRD sozusagen. Und das ist sozusagen dann dieser Werdegang, wie es bis dahin gekommen ist, Entschuldigung, die Auseinandersetzung darum, damit beschäftigt sich das Buch. Für mich die Motivation, das aber zu lesen, so 2 Gründe, sage ich jetzt mal. Das eine ist, also Christa Wolf, Der geteilte Himmel, gehört ja doch schon ein bisschen so mit zu den Klassikern der DDR-Literatur. Ja. Und insofern finde ich das jetzt schon spannend, mich damit zu beschäftigen. Ja. Der Hauptauslöser ist aber tatsächlich, dass es darin eine Stelle gibt, in der das Schloss Wernigerode vorkommt.
Das wusste ich nicht.
Und das Positive für uns ist, also es ist der schönste Tag im Leben von besagter Rita, wo sie einen Ausflug in den Harz beschreibt und eben den Besuch im Schloss und wo man vom Turm sozusagen Richtung der Stadt B schauen kann. Und das war sozusagen so ein bisschen dieser Auslöser, das rauszufinden, in welcher Einordnung das da ist. Und es ist ja sowieso ganz spannend. Also bin ja zumindest in den ersten 10 Jahren DDR-Zeit aufgewachsen. Wenn man das jetzt so liest sozusagen und einfach so im Vergleich zu jetzt, was ist draus geworden? Und
wir sind ja fast ein Jahr, also bist ja fast ein Jahrgang. Ne?
Ja.
Man sucht ja immer so ein bisschen nach Bezügen, ne, zum Schloss Wernigerode, wenn man selber so eine Nähe hat und das mag. Ich habe letztens, also vor ein paar Tagen, habe ich den neuen Trailer zur Schule der magischen Tiere gesehen. Ich weiß nicht, ob du den auch schon gesehen hast. Der ist 1 Minute lang und Schloss Wernigerode kommt für die Minute ziemlich häufig vor.
Ja.
Das ist Teil 4, glaube ich, ne?
Das ist jetzt der 4. Teil, genau.
Ja. Den fand ich ganz gut.
Ich meine, das ist natürlich
Der Renner, ne?
Der Renner, wirklich, also der überrennt einen. Es ist natürlich, ich finde das aber, ich finde die ganze Geschichte schon gut und stehe auch sehr dahinter, weil was ich gut finde, ist, dass eben Grundlage ist ja eine Buchreihe. Die Autorin Margit Auer hat ja tatsächlich uns hier auch schon mal mehrmals besucht.
Mich auch im Rathaus.
Sehr schön.
Ja, total nett.
Also wirklich eine super nette Person. Und
absolut.
Sie hat eben die Dreharbeiten hier begleitet und was ich ja total toll finde, also wir haben ja als 10-jähriges Jubiläum dieser Reihe war, das wurde ja oben auf dem Schloss gefeiert, Also mit den absoluten Fans der Autorin, muss man jetzt sagen, weil die Filmreihe mobilisiert ja nochmal ganz andere Massen.
Absolut, absolut, ja,
ja. Ja, ja. Genau, und das finde ich aber sehr schön, weil das steht ja, also jetzt sind natürlich die magischen Tiere im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde.
Ja.
Aber ich finde, das durchzieht ja auch diese Schlossthematik, also wir haben ja das kleine Gespenst, ja, also wo es diesen Literaturklassiker von Ottfried Preußler gibt, was dann in die Verfilmung gekommen ist von 2012, und jetzt haben wir das kleine Gespenst oben unterm Dachboden, und meine liebe Kollegin Kirsten Decke hat, glaube ich, schon Generationen von Kindern auf dem Weg zum Schlossgespenst.
Ich war ein paar Mal dabei.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Und das andere große Thema ist natürlich, auch harztypisch, ist ja das Thema Märchen. Ja? Also ich meine, wir sind ja natürlich mitten in einer Sagengegend, aber auch Märchengegend. Ja, also nicht umsonst heißt es auch immer Märchenschloss Wernigerode.
Ja.
Und auch da sind wir ja bei Verfilmung vorbei, ja? Also dabei. Also,
absolut, ja. Gänseprinzessin.
Genau, die Gänseprinzessin war das Letzte. Mhm. Das war natürlich ein modern adaptiertes Märchen, nenne ich das jetzt mal.
Ich habe es noch nie so richtig gesehen. Ich weiß, dass die Dreh, aber ich muss es mir nochmal anschauen.
Ja, also es ist, also ich tatsächlich spaltet es. Also im Sinne von, ich habe viele entrüstete Rückmeldungen bekommen, weil also bei der Gänseprinzessin, naja, viele haben, glaube ich, die klassische Gänsemarkt im Kopf gehabt, ja, also dieses Märchen mit der Prinzessin, die die Perlen weint und überhaupt so, aber es ist eben die Gänseprinzessin, und die ist anders drauf.
Okay.
Also die ist, also die rebelliert sozusagen, und es ist auch so ein bisschen, aber da wollte ich jetzt sagen, und es gibt aber eben die andere Hälfte, die voller Begeisterung drüber spricht und es ganz toll findet, dass es eben auch mal anders
Muss ich mir nochmal anschauen.
Ja, genau.
Oder generell mal anschauen.
Es kommt, glaube ich, immer zur Weihnachtszeit.
Ja, ja.
Also es ist ja in diesen Märchenverfilmungen.
Mhm. Hast du ein Lieblingsreiseziel?
Also direkt ein Lieblingsreiseziel kann ich so nicht sagen, sondern es ist für mich eher die Art der Fortbewegung, ja. Also ich und von daher schränkt sich dann auch das Reiseziel fast wieder so ein bisschen ein, weil ich finde es tatsächlich schön, wenn man so unterwegs ist, dass man mit der Gegend oder auch mit den Menschen dort irgendwie in Kontakt kommt. Und das heißt natürlich tendenziell öffentliche Verkehrsmittel oder auch wandernd oder mit dem Fahrrad irgendwie so in dieser Richtung, weil also irgendwie brauche ich so eine Zeit, um dort anzukommen, wo ich hin will. Und daher geht das sozusagen auf die Art und Weise am besten. Und das andere ist tatsächlich also das bringt jetzt, glaube ich, aber auch die Arbeit mit sich. Also ich finde grundsätzlich Europa schon mal riesengroß im Sinne von Reiseziele, die
viel
man entdeckt.
Viel zu erleben.
Viel zu erleben.
Ich auch,
Und also letztendlich fängt es schon hier in der Stadt an, kann man sagen. Ja, also sobald man sich irgendwie mal so, ich sage immer nicht suchen, sondern eher so findend bewegt. Ja, wenn man sich, also wenn man einfach Dinge findet, dann findet man eine ganze Menge, finde ich.
Klingt sehr spannend. Welcher Person würdest du gern einmal begegnen, wenn du könntest? Ob lebend oder vielleicht schon tot?
Ja, also ich habe jetzt für mich so gedacht, die Lady Hamilton.
Ja.
Lady Emma Hamilton ist doch so eine ganz schillernde Person, die um die Jahrhundertwende, also so um 1800, gelebt hat und eine ganz irre Vita hat und letztendlich, weil wir gerade beim Reisethema waren, also die Station, die sie mitgemacht hat, die würde ich mir auch gerne mal anschauen. Nein, also sie ist ja, also sie ist in England geboren, kommt aus allereinfachsten Verhältnissen, also ist eine Schmiedetochter, also der Vater stirbt sehr früh und also sie kämpft sich am Anfang wirklich durch, ja, also mit alleinstehender Mutter, hat aber den großen Vorteil, dass sie eine, also wie soll ich sagen, eine gerühmte Schönheit ist, ja, also dass sie sozusagen auch eine Schönheit mitbringt, so wie ich mich da so reindenken, reinlesen konnte, also wie soll ich sagen, die eben auch die Aristokratie bezaubert, das heißt natürlich, dass sie auch etwas wie soll ich sagen, sie muss ja dann sehr anmutige Bewegung haben, so stelle ich mir das vor, muss ich dazu sagen.
Mhm.
Und ihre Schönheit ist letztendlich ja Eintritt in die höhere Gesellschaft, als dass sie erst, wie es dann, wie soll ich sagen, leider erstmal so ist, also sprich, wird Mätresse von entsprechenden Adligen, aber sie nutzt das, um sich im wahrsten Sinne des Wortes weiterzubilden, ja, also sie nimmt Manieren an, sie befasst sich auch mit, eben mit vor allen Dingen Antike oder beziehungsweise Kultur. Es nimmt natürlich dann immer noch mal so ein paar schräge Sprünge bei ihr, als dass sie, ehemalige Liebhaber empfiehlt sie sozusagen weiter an seinen Erbonkel, wenn man das so möchte. Okay. Und sie kommt durch dessen Vermittlung nach Neapel, also zu William Hamilton, der dort englischer Botschafter ist und ein großes Haus führt. Am Anfang, wie es so schön heißt, wird sie sozusagen als neueste Trophäe in seine antiken Sammlung da einsortiert. Aber ich glaube, mit der Zeit entwickelt sich dann doch gegenseitige Wertschätzung. Es besteht auch ein großer Altersunterschied. Ja, und was sie da so draus macht, nicht? Also sie kommt halt mit wahnsinnig vielen politisch und intellektuell wichtigen Menschen ihrer Zeit dort in Verbindung.
Ja.
Und wie soll ich sagen, und dann entwickelt sie ja auch noch für sich so eine eigene Kunstform, also die Attitüden der Lady Hamilton, also sie stellt sozusagen lebend antike Bilder nach, aber das so gut, also selbst Goethe schaut in Neapel vorbei, um sich das Spektakel sozusagen mal anzuschauen. Und ja, was ich an der Stelle, an der Person dann auch wieder interessant finde, ist es ja, wenn es dann, wie soll ich sagen, auch wieder zum Beispiel Rückbezüge hier in die Gegend gibt. Ja, also zum Beispiel ist es so, im Gartenreich Dessau-Wörlitz gibt es ja diesen berühmten Vulkan, ja, diesen Nachbau. Und direkt am Vulkan dran ist eben die Villa Hamilton, weil Fürst Franz mit eben besagten Botschafter befreundet war. Die waren gemeinsam den Vulkan besteigen sozusagen. Mhm. Und also da gibt es sozusagen direkt ins Gartenreich da diese Wege. Erdmannsdorf hat auch Emma persönlich kennengelernt, aber auch auf ihrem Rückweg, also 1800 werden sie dann wieder Richtung England zurück beordert. Ja, fahren sie sozusagen über Dresden die Elbe entlang, kommen an Wittenberg vorbei und in Hamburg wiederum kehren sie bei Klopstock ein. Klopstock wiederum hier in Quedlinburg geboren sozusagen. Klar. Und ich finde das so spannend.
Querverweise, Querverbindungen.
Genau. Aber wie soll ich sagen, die skandalöseste Sache habe ich ja in dem Sinne noch gar nicht erwähnt. Also sprich, in Neapel noch hat sie ja Lord Nelson, den britischen Schiffskriegshelden kennengelernt und geht mit ihm eine Beziehung ein. Und also allein das, also dieses ganze Leben von der Frau ist Klatsch und Tratsch für ganz Europa um die Zeit. Und aber es ganz
und insofern würdest du, um es abzukürzen sozusagen, weil wir haben jetzt schon 22 Minuten gesprochen, wir wollen noch über Schloss sprechen, aber super, super interessant, dir zuzuhören. Insofern ist das also so, hat sie so viel im Leben erlebt, dass dich das natürlich da besonders reizt, mit ihr da lange drüber zu unterhalten, dich zu unterhalten, wenn du könntest.
Genau, also beziehungsweise, was ich immer spannend finde, ist natürlich auch, wenn an einer Stelle so viele Dinge zusammenkommen. Ja?
Ja,
also das finde ich auch spannend.
Ja. Ja. Okay, welchen Beruf würdest du nochmal erlernen, wenn du könntest? Was anderes?
Also was grundlegend anderes tatsächlich nicht. Also ich bin da wirklich sehr zufrieden in dem, was ich tue. Es ist eine große Spielwiese, ja.
Sehr schön. Und die letzte Frage, auf welchen Alltagsgegenstand könntest du überhaupt nicht verzichten?
Ja, da müsste ich jetzt tatsächlich erstmal zurückfragen.
Ja.
Also hier im Hier und Jetzt im Alltagsgegenstand oder befinde ich mich an einem Ort, keine Ahnung, die berühmte einsame Insel? Oder,
ach so, so meinst du das. Ja. Interessante Rückfrage. In deinem täglichen Leben?
In meinem täglichen Leben?
Ja.
Okay, also wenn ich es wirklich ganz praktisch und pragmatisch herunterreißen müsste, dann ist es zuallererst meine Brille, auf die ich nicht verzichten könnte.
Das,
also,
das ginge mir auch so.
Und wenn wir die Brille jetzt einfach mal an
als gegeben voraussetzen.
Ich glaube, dann wird es eher so ein Koffer werden, wo dann die Dinge drin sind, die man doch irgendwie dann alltäglich braucht. Ja?
Eine sehr pragmatische Antwort. Ne? Du sagst, wenn ich einen Koffer habe, dann kann ich da das reinpacken, auf das ich nicht verzichte. Hatte ich auch noch nicht. Sehr gute Antwort. Liebe Katrin, vielen Dank für deine Antworten, und wir haben ja immer schon so Exkurse in die Schlossrichtung gemacht. Das ist auch wunderbar. Genauso ist es auch, glaube ich, ergibt sich auch ein gutes Gespräch. Jetzt habe ich neben mir hier einen Flyer liegen, der sozusagen auch, und du hast es schon angesprochen, auch ein Projekt ist der Gesellschaft der Freunde des Schlosses Wernigerode. Hier steht Zeitzeugen Schlossgeschichten. Wir bitten um Ihre Mithilfe.
Ja.
Das fand ich spannend. Ihr sammelt Zeitzeugengeschichten. Wie kann ich mir das vorstellen? Und warum macht ihr das? Und was soll da hinterher mit passieren?
Ja.
Interessant.
Genau. Also die Idee dazu kam mir, weil wenn wir uns mit den Kollegen austauschen und wir im Schloss unterwegs sind, wir bekommen regelmäßig Rückmeldungen von Leuten, die sagen, ach, meine Oma, die hat früher auf dem Schloss gearbeitet und hat erzählt, was weiß ich, wie ach, die Herrschaften waren sozusagen. Und ja, ich sage jetzt mal, da sind ja wirklich ganz interessant lustige Geschichten dabei. Das sind übrigens auch Geschichten, die die Besucher auch immer sehr interessieren, weil es ganz oft Geschichten sind, die eben nicht unbedingt mit der Herrschaft, sondern mit den ganz normalen dort Arbeiten zu tun haben. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, da hatte sich eine Frau gemeldet, deren Großmutter im Schloss tätig war und hat von der Schlossherrschaft, sagt sie, das gilt es dann immer zu überprüfen, also ein sehr langes Tischtuch sozusagen vererbt bekommen, wenn man das so möchte.
Von der Gesellschaft hat die Frau das vererbt bekommen.
Nee, also die Frau hat von ihrer Großmutter ein riesenlanges Tischtuch bekommen.
Und das
bekommen.
War von der Gesellschaft?
Nee. Welche Gesellschaft muss ich jetzt sagen?
Die Schlossgesellschaft.
Gesellschaft der Freunde oder Gesellschaft? Also Sie meinen jetzt die historische.
Ja.
Ja, genau. Also aus dem historischen Schlossumfeld stammen
kam
sozusagen.
Kam dieses Tuch.
Also wir gehen auch davon aus, dass das wirklich so ist, weil das ist riesenlang und ich sage jetzt mal, im normalen Haushalt braucht sicherlich keiner ein Tischtuch, was, nicht, das ist glaube ich 4 oder 5 Meter, also es ist wirklich ganz gewaltig lang. Und aber, also das Tischtuch ist das eine, ist natürlich auch für uns spannend und so.
Und das hat die Dame dann natürlich euch gezeigt. Ne?
Gezeigt und tatsächlich auch geschenkt, aber ich fand ja noch viel spannender die Geschichte, die sie uns damit geschenkt hat.
Also,
weil sie sagte, eben ihre Großmutter, ihre Verwandte hat halt früher im Küchenbereich gearbeitet und hätte zum ersten Mal eben in diesem Schlosszusammenhang Spargel essen dürfen. Und zwar mit folgender Geschichte, weil es muss eine Gesellschaft im Schloss gegeben haben, oben großer Festsaal, was weiß ich, es wurde aufgetafelt, es wurde Spargel aufgetafelt, aber der Gast des Hauses war verstimmt und meinte, also Spargel mit Köpfen, das ist doch nicht. Also der Spargel muss runter, die Köpfe müssen ab.
Aber ist nicht das gerade das, was man gerne isst?
Okay. Ja,
spannend.
Spannend, genau. Mhm. Und daraufhin kam halt der Spargel zurück in die Küche. Mhm. Jetzt steht offen, ob neuer gekocht wurde oder der abgeschnitten und wieder hoch. Aber jedenfalls, die Köpfchen waren ja zumindest schon mal übrig und die durfte dann sozusagen, die Bedienstete hat sie dann mitgegessen sozusagen und hat das erste Mal Spargel gegessen. Und genau, das ist sozusagen so eine Geschichte, die finde ich total witzig.
Ja.
Ich muss dazu sagen, weil du sagst, was machen wir dann mit den Geschichten?
Ja.
Natürlich ist es so, es hat ja was Anekdotenhaftes und man müsste sich jetzt natürlich tiefergehend mit beschäftigen, was ist da dran wahr, was ist da dran nicht wahr. Aber es ist egal, man selber würde gar nicht drauf kommen. Und solche Geschichten haben wir tatsächlich mehrere. Und der Sinn dieser Zeitzeugen-Schlossgeschichten ist, wenn es Menschen da draußen gibt, die von ihren Großeltern noch Geschichten aus dem Schloss haben. Also wir sammeln die alle. Ich möchte sie gerne wirklich festhalten, weil wir merken auch, also letztendlich stirbt auch die Generation jetzt weg, die davon wirklich noch erzählen kann, weil die Großmütter sind ja heute selber schon, also die Enkel sind heute selber schon Großmütter. So und das ist sozusagen dieser herzliche Aufruf. Ich habe eine Mitstreiterin, Johanna Reschke.
Ja, die kennen auch einige
Wernigeröder. Genau, die kennen, glaube ich, auch alle Wernigeröder.
Ja.
Und wir beide versuchen, diese Geschichten alle einzufangen, einzusammeln, erstmal aufzuheben. Und es würde ja immer im Einzelfall entschieden werden, was mit diesen Geschichten passieren darf. Ich sage jetzt mal, der Minimalzustand wäre einfach, dass wir sie für unser Schlossarchiv behalten dürfen und sozusagen fürs Schloss sammeln dürfen. Ich sage jetzt mal, wenn wir die Erlaubnis bekommen, darüber zu sprechen, zu erzählen oder zu publizieren, kann man sicherlich auch nochmal drüber nachdenken, dass man das auch mal an einem bestimmten Punkt vielleicht auch veröffentlicht, weil es wirklich so jenseits des Protokolls ist. Ja? Also eine Kollegin hat auch eine Geschichte eingefangen, wo angeblich war irgendwie so auch eine Situation im Festsaal und man musste wohl mal ganz schnell auf Toilette und hat es nicht mehr geschafft und hat sich dann da hinten den dortigen Weihnachtsbaum gesetzt.
Ja,
das ist so. Aber wie gesagt, das sind Anekdoten. Unsere Arbeit als Wissenschaftler ist es dann natürlich zu gucken, kann das stimmen oder so. Aber es ist egal. Ohne diese Geschichten würden wir nicht anfangen zu gucken, ja, ob es das wirklich gegeben hat.
Die zweite Geschichte, die du jetzt erzählt hast, die natürlich nachzuprüfen, wird schwer. Ne?
Das wird schwer natürlich, ob wir den Fleck noch finden. Ja.
Genau.
Ja. Nein, das wird natürlich schwer. Aber wie gesagt, das ist nur ein Beispiel dafür, weil es gibt auch, also auf unterschiedlichsten Ebenen, ja, weil es war ja ein ganzer Staat. Also sprich, es haben ja hier wahnsinnig viele Leute im Umfeld mit dem Schloss zu tun gehabt. Ich muss dazu sagen, dass die Geschichten, die zu uns gekommen sind, jetzt aber tatsächlich eher von Personen sind, die gar nicht mehr in Wernigerode wohnen,
okay,
sondern teilweise Hessen und woanders her, weil es eben Verwerfung gab, ja, diese geschichtlichen Verwerfungen. Aber deswegen steht ja zu erwarten, dass es hier eigentlich ja noch viel, viel mehr Geschichten geben müsste. Und wir finden die auch wirklich sammelnswert. Ich muss jetzt tatsächlich sogar noch mal einhaken. Ich finde auch DDR-Zeit interessant. Also was, total. Also Feudalmuseumszeit, weil auch da
Zeit des Feudalmuseums,
gibt es zumindest aus den frühen Jahren ja auch schon Geschichten, die ja, die ich gerne festhalten würde, genau. Mhm.
Total spannendes Projekt. Also das ist also sozusagen gleichzeitig auch die Bitte und der Aufruf, wenn es also Geschichten gibt, die Sie oder die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, aus der Zeit vor 45, aber eben auch aus der Zeit des Feudalmuseums aus 50er bis 70er Jahre.
Richtig.
Dann kann man sich an dich wenden,
ja,
oder an Johanna Reschke natürlich auch. Und ich glaube, das ist ja das, was das spannend macht nachher natürlich. Das eine ist so ein bisschen das Historische und das Erleben des Schlosses, aber so die kleinen Anekdoten, die sich, und du hast ja zwei auch erwähnt, die sich darum spinnen, das ist ja so das, was das nachher irgendwie so lebenswert und charmant macht. Ne? Ich finde das total gut. Und wenn man das nachher sogar vielleicht veröffentlichen könnte,
ja, wie
das
gesagt,
muss man mal gucken, wie viel zusammenkommt.
Und das ist auch wirklich erstmal nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist wirklich erstmal festhalten, weil dadurch entstehen ja dann wirklich Fragestellungen, wo man sich dann wirklich wieder hinterher begeben kann und Dinge finden, ja.
Also Katrin, wir haben ganz viele Themen natürlich eigentlich vorbereitet gehabt, die wir miteinander besprechen. Es ist schon über eine halbe Stunde rum, aber wie das immer ist, wenn man über das Schloss spricht, dass die Zeit dafür nie reicht, weil es immer was Spannendes zu erzählen gibt. Mhm. Insofern müssen wir wahrscheinlich, das hatte ich Herrn Dr. Juranek damals auch schon angeboten, einen zweiten Teil machen. Ne?
Ja.
Aber vielleicht kannst du noch so zum Abschluss noch einfach mal so kurz nochmal erzählen, mit welchen Themen du dich aktuell so als Kustodin beschäftigst. Vielleicht kannst du nochmal so den Zuhörern und Zuhörern einen Einblick geben, was dich so bewegt im Moment. Vielleicht einfach nochmal.
Ja, also jetzt akut sozusagen hängt es natürlich sehr direkt mit den Bauarbeiten im Schloss zusammen, die Verschiebung mit sich bringen, positive wie jetzt auch im aktuellen dann natürlich auch negativ, als im Sinne von, dass man schnell Sachen verräumen muss sozusagen.
Weil ihr müsst flexibel sein, ne? Und müsst immer mal was weg, manches muss weg, manches muss wieder hin. Ne?
Richtig, genau. Mhm. Und wie gesagt, das ist ja einfach, wenn man in einem alten Gebäude unterwegs ist, passieren ja auch ungeplante Sachen, also sprich, also jedenfalls mein Hauptziel ist es eben eingangs dessen, was wir am Anfang besprochen haben. Wir haben mittlerweile eine mächtig angewachsene Sammlung, die man jetzt wunderbar in verschiedene Objektgruppen aufteilen kann.
Ja.
Also sprich, mein Ziel ist es jetzt, Räume zu definieren, beziehungsweise sind auch definiert, zusammen mit Dr. Juranek und anderen Kollegen, wo wir Sammlungsreihen Objekte unterbringen. Also sprich, wir haben jetzt zum Beispiel ganz frisch das Grafik- und Handschriftendepot in der Wäschekammer eingerichtet. Es wird ein Porzellan-Depot folgen, Eisenkunstguss.
Ah, sehr gut.
Und ich sage jetzt mal, das ist jetzt wirklich eine rein, wie soll man sagen, eine handwerkliche Arbeit. Ja, also
ja,
im Sinne von,
wir
bereiten die Räume vor, wir schaffen die Räume, damit dort die Objekte, das wäre zum Beispiel das andere große Thema, was mich beschäftigt, also einfach Prävention, ja. Also wie lagern wir die Sachen, wie schützen wir die Sachen vor möglichst nie eintretenden Schadensfällen? Aber auch so, das ist ja unser Job, dass auch die Leute in 100 Jahren danach drüber schauen können, sich ihre eigenen Gedanken drüber machen können. Genau, und der für mich steht so ein bisschen, wenn wir dann diese Räumlichkeiten haben, die ja nicht nur Depots sind, sondern weil es im Schloss ist, auch meistens schön anzusehende Räume sind. Also ich träume ja davon, dass man irgendwann vielleicht auch nochmal so Depotführung machen kann, dass man eben die Sachen zeigen kann, weil vielleicht auch da nochmal ganz zu einer Ausgangsfrage. Also natürlich ist die Grafiksammlung, denke ich, für uns alle am leichtesten und auch als Objekt unheimlich schnell fassbar, weil wir haben Bilder. Und allein, wenn man da schaut, wie sich Wernigerode, der Harz, bestimmte Sachen verwandelt haben, ja, also da könnte man dann auch noch eine ganze Menge drüber sprechen. Also das ist schon toll, ja.
Katrin, vielen Dank für den Einblick. Die Zeit vergeht unglaublich schnell, wenn man über Schloss spricht. Das soll also die Einladung auch, diese Folge soll dazu auch dienen, zum einen sich mit dem Zeitzeugenprojekt zu beschäftigen, aber das Schloss unbedingt auch natürlich zu besuchen, dies dann mit der Familie oder mit Gästen und das Schloss zu erleben. Ich kann vielleicht noch anfügen, dass wir die Schlossfestspiele auch natürlich auch in diesem Jahr haben und wenn der Podcast ausgestrahlt wird, laufen die auch noch und man kann immer mal auch die Internetseiten besuchen und gucken, ob es noch Karten gibt für eine der zahlreichen Veranstaltungen der Schlossfestspiele. Dazu lade ich auch herzlich ein und ansonsten ist das Schloss immer gut für einen Besuch oder für einen Spaziergang oder zum Abschalten oder für was auch immer. Danke, dass du mitgemacht hast.
Sehr gerne, dankeschön.
Das war sehr spannend und sehr interessant und wir müssen das fortsetzen und ich wünsche natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch eine schöne Sommerzeit noch und alles Gute und dann hören wir uns dann im Rahmen der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss.
Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.